Hallo und herzlich willkommen zur aktuellsten Ausgabe des German Pets Pods. Wir haben uns mal wieder wie jede Woche hier versammelt. Das heißt wir, das sind Felix auf der einen Seite in Berlin und ich auf der anderen Seite in Münster. Hi Felix.
Hi Christian, hallo alle da draußen.
Ja, ich muss mir echt wirklich Mühe geben, ein energetisches Intro hier zu produzieren, denn zwar hat sich meine, schon fast Wut vom letzten Sonntag ein bisschen gelegt mittlerweile, aber irgendwie bin ich so ein bisschen ratlos zurückgeblieben und man hat jetzt auch einiges wieder an Informationen gesammelt und ein bisschen rekapituliert und analysiert und das Spiel nochmal geschaut und sich gefragt, okay, wo stehen wir alle? Und man fragt sich, wie die Niederlage von 34-10 zustande kommen konnte in Nashville, Tennessee bei den Titanen. So eine richtige Antwort habe ich noch nicht für mich gefunden. Also bei mir ist so, wenn ich das schon mal so kurz vorwegnehmen darf, darauf zurückzuführen, okay, das Team, das jetzt auf dem Feld stand, wird in der Form wahrscheinlich nicht nochmal auf dem Feld stehen. Und die Vergangenheit hat bewiesen, dass man die Patriots nicht abschreiben soll, so ungefähr nach dem Motto. Das ist so die Hoffnung, die ich habe. Wie sieht das bei dir aus, Felix? Ja,
ich weiß es nicht. Meine Hoffnung ist durch das Spiel auch ein bisschen nach hinten gekippt, aber ich weiß es nicht, ob die Saison vielleicht einfach nicht viel mehr zu bieten hat für die Patriots. Vielleicht muss man sich irgendwann so ein bisschen damit abfinden, dass das Team, so wie es jetzt zusammengestellt ist, vielleicht nicht in der Lage ist, ganz, ganz vorne mitzuspielen. Das könnte sein. Ich meine, ich finde es interessant, was du sagst. Dieses Team wird so nicht mehr zusammenspielen. Wie kommst du darauf? Wo siehst du
also denn? In dieser Saison meine ich, ne, weil du hattest Ted Karras als Guard und Trent Brown beziehungsweise Cannon mehrfach verletzt am Seitenrand gewesen. Also Cannon ist nicht wieder zurückgekommen, ne? Brown ist nicht wieder zurückgekommen, aber Cannon kam wieder zurück. Das heißt, die Line fehlt halt mit Shaq Mason, wenn nicht sogar der beste Offensive Line-Spieler. Gronk fehlte. Keiner weiß, ob er in dieser Saison als Gronk zurückkommen kann oder halt nur als Schatten seiner selbst. Aber es ist die Möglichkeit da, dass er zurückkommt. Und das meinte ich halt damit, ne? Also, dass das Team doch durchaus durch Verletzungen eingeschränkt wurde. Rex Burkhead, der zu den Vikings zurückkommen kann zum Team. Und Duke Dawson, der jetzt gerade von der Injured Reserve wieder aktiviert wurde. Also, der ist jetzt wieder im Kader drin. Der könnte dann als Cornerback zum Team nochmal hinzustoßen und da was verändern, also das meinte ich damit, ne? Also das Team war jetzt nicht bei, konnte nicht aus dem Vollen schöpfen.
Nee, definitiv nicht, aber Tarrant Karras hat es ganz gut gemacht. Shaq Mason ist klar der beste Offensive Liner in dem Team. Klar, das ist ein harter Rückschlag. Bei Gronk bin ich mir einfach so unsicher, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass Gronk, ich habe es gestern auch im NFL Tuesday gesagt, ich glaube, dass Gronk gar nicht mehr zurückkommen wird zur Altersstärke und wahrscheinlich auch nach der Saison gar nicht mehr zurückkommen wird. Also, dass es das vielleicht jetzt auch gewesen ist und dass ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Woche 1 gegen die Texans das letzte wirklich gute Spiel
war
von Gronk, das wir sehen durften, einer Pets-Uniform und auch wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich überhaupt auf dem Footballfeld. Denn das, was er danach gezeigt hat, war ein Schatten seiner selbst, wie du sagst. Und vor allen Dingen ist jetzt die Frage, jetzt war er wirklich lange raus. Wie viele Wochen sind das jetzt? 3 Wochen?
3 Wochen, ja.
Jetzt kommt die Bye-Week. Dann hat er einen ganzen Monat Rest gehabt. Wenn er dann nicht gegen die Jets ein wirklich gutes Spiel macht, ein überzeugendes Spiel macht und vor allen Dingen auch wieder seine Schnelligkeit und Explosivität rausholt, ist mir Angst und Bange und wie gesagt, ich glaube, das ist generell die letzte Saison von Gronk. Die Frage ist nur, wie spielt er sie zu Ende?
Ja, es ist ein heißes Take. Also ich tue mich mit diesen Dingen immer extrem schwer, weil es für mich von außen so unglaublich schwer abzuschätzen ist. Ne? Also wir wissen nicht, wie seine Bandscheibenverletzung gelegen ist, ob es überhaupt eine Bandscheibenverletzung ist oder ob er sich nur was Nerv eingeklemmt hat oder ob es überhaupt derselbe Wirbel ist, ist es wieder C3, ist glaube ich der häufige, ne, der angeknackst ist, beziehungsweise der Zwischenraum, nicht der Wirbel. Oder ist es ein anderer, der dazu kam, also sprich eine zweite Bandscheibenverletzung, aber einen neuen Ding. Und das ist halt für mich immer so, das ist von außen halt überhaupt nicht zu sehen. Und deswegen tue ich mich persönlich immer unglaublich schwer, damit solche Prognosen zu schätzen. Aber es würde mich halt überhaupt nicht überraschen, wenn es so passieren würde, wie du es sagst.
Ja, die Sache ist halt, je nachdem, beziehungsweise von so einer Verletzung kannst du gar nicht mehr zurückkommen. Und Gronk hatte mehrere Bandscheibenvorfälle, er hatte mehrere Probleme an der Bandscheibe. Die Schmerzen, die wird er immer haben. Und die Explosivität, die er mal hatte, die kriegt er nicht zurück. Das ist meine feste Überzeugung. Und
ja, aber er hat ja auch vorher mit Schmerzen gespielt. Das ist halt wirklich die Frage, ne? Also ich habe das, glaube ich, auch mal geteilt. Da hatte dann unsere Lieblingsdoktorin auf Twitter, Doc Flynn, zu einem anderen Fall, als Gronk 2016, glaube ich, raus war da mit seiner Rückenverletzung, da hatte sie das irgendwie ganz gut beschrieben, wie das aussah. Und da ist halt wirklich die Frage, wenn es halt immer um denselben Wirbel geht, beziehungsweise um dieselbe Bandscheibe oder um dasselbe Kissen zwischen den Wirbeln, wenn es halt immer um dasselbe gehen würde, das wird halt immer kleiner. Ne? Und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann ist, glaube ich, wirklich ziemlich vorbei. Mhm. Denn dann müssten dann die Wirbel quasi zusammengeschweißt werden in der OP. Das wäre so quasi der letzte Schritt, glaube ich, den man machen kann. Und dann würde halt eine Immobilität daraus resultieren. Und das ist natürlich dann für einen Blocker, ja, dann ist, dann dürfte er Sportinvalide sein. Aber wenn es sich jetzt halt um andere Zwischenbereiche handeln würde, dann, ne, quasi der erste ist angeschlagen und dann wird ein zweiter angeschlagen und ein dritter angeschlagen, aber alle sind halt auf dem ersten angeschlagenen Level, sag ich mal. Deswegen tue ich mich damit noch schwer. Aber Fakt ist, Gronk hat sich bis jetzt nicht wirklich wie der Alte präsentieren können und das ist fraglich und ja, er fehlt natürlich. Ne? Das ist,
ja, vor allen Dingen, ja, es ist halt auch interessant, weil im letzten Jahr hatte er ja großartige Spiele noch und das ist ja noch gar nicht so lange her. Es ist jetzt nicht so, dass die letzten großartigen Spiele von Gronk irgendwie 5 Jahre zurückliegen, sondern wenn ich mich an das Spiel letztes Jahr erinnere, gegen die Pittsburgh Steelers zum Beispiel, als er dann quasi jeden Pass gefühlt im vierten Quarter gefangen hat, jeden Ball gekriegt hat, die Defense nichts gegen ihn gegensetzen konnte, das war quasi der Gronk, den wir seit 2010 kennen. Und das ist jetzt gar nicht so lange her und eigentlich ist seitdem gar nicht viel passiert und deswegen ist es so ein bisschen mysteriös und halt auch für mich dann eher die Überlegung, okay, weil ich kann nicht erkennen, wo wann irgendwas passiert sein könnte. Das heißt, es muss irgendwie so eine längerfristige Sache sein, die sich halt einfach manifestiert hat jetzt und es ist halt schade.
Ich glaube schon, dass da viel passieren kann, ohne dass man was sieht, weil wir schauen uns ja jetzt auch nicht jeden Laufblock zum Beispiel an von ihm, den er jetzt nochmal dezidiert selber macht. Das macht man vielleicht ab und zu mal, um sein Spiel so ein bisschen besser zu begreifen, aber nicht jeden Snap. Dazu fehlt uns einfach die Zeit. Ja. Und da kann dann schon mal irgendwie was zwischendurch passieren. Ne? Oder es kann auch eine Sache sein, die sich über die Zeit so ein bisschen ausstaut. Und was ich halt auch in der Hinsicht ein bisschen fraglich finde, ist, warum lässt er sich dann so viele Incentives in den Vertrag schreiben? Er hätte ja auch durchaus sagen können, so, okay, jetzt habe ich 4,4 Millionen in Incentives quasi in meinem Vertrag drin, die ich erreichen kann, wenn ich bestimmte Schwellen überschreite, die ja mittlerweile relativ außer Reichweite sind. Anstatt 4,4 Millionen Incentives, lass uns doch einfach 2 Millionen Bonus machen. Ich zeige mir jetzt einfach 2 Millionen Bonus aus oder so. Das ist was ich mir durchaus vorstellen könnte, was Bill Belichick auch gemacht hätte. Und wenn Gronk selber halt mit seiner eigenen Physis so am Kämpfen gewesen sein sollte, würde ich mir halt eher vorstellen, dass er diese Route einschlagen würde.
Ja, ich weiß nicht. Also es sind natürlich zwei Sachen, die da mit reinspielen. Einerseits ist es vielleicht auch der Stolz eines Spielers, eines Profisportlers, eines Athleten zu sagen, okay, warum mir irgendwas vorab geben, ich möchte mich beweisen. Wir hören das ja immer wieder von vielen Spielern, die sagen, okay, ich möchte dafür bezahlt werden, was ich auf dem Platz leiste. Ich möchte auch im Endeffekt dann daran gemessen werden, was ich geleistet habe. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch, dass er es nie wirklich einschätzen konnte in der Offseason. Wie gesagt, also die letzten Spiele, abgesehen jetzt, aber auch in der letzten Saison, also er ist quasi aus der letzten Saison rausgegangen mit einer starken Saison. Und dann denkst du vielleicht in der Offseason, du hast nicht einmal irgendwie diese Wettkampfhärte spüren müssen und denkst, okay, ich bin in der Lage, das noch einmal abzurufen. Warum nicht mit diesen sogenannten Escalators im Vertrag und ich schnapp mir die, weil es sollte eigentlich kein Problem sein, wenn das nur annähernd so läuft wie letztes Jahr, kriege ich die Sachen. Und das war ja wirklich immer nur ein Catch mehr, ein Yard mehr. Ich glaube, die Realität hat ihn dann einfach eingeholt und das ist sehr, sehr traurig.
Ja, du hast nicht Unrecht. Also Athleten neigen natürlich auch dazu, sich selbst zu überschätzen, was sicherlich dem Leistungsathletentum auch innewohnt. Ne? Dieser unbändige Wille, nicht unbändige Wille, unbändige Glaube an sich selbst. Ne? Aber ja, gut, da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drauf kommen. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns jetzt noch mal ein bisschen mit dem Spiel vom vergangenen Sonntag. Auch, ich weiß nicht, hast du da eigentlich Bock drauf? Ja. Also ich
war ein Preseason-Game, oder?
Ja, stimmt. Ist alles Preseason. Also Season geht erst im Januar wirklich los. Ne? Ja. Und auch das vorweg, großartige Sorgen um die Playoff-Teilnahme müssen wir uns, glaube ich, einfach nicht machen. Nach wie vor eine solide Führung gegenüber den Miami Dolphins, die den zweiten Platz in der AFC East innehaben. Und man, ja, gut, ne, zwei Spiele Vorsprung, ein Sieg gegenüber Miami. Die spielen nochmal gegeneinander. Wenn Miami das Spiel gewinnt, okay, dann sitzt du noch ein Spiel zurück. Ja, aber also eine ernsthafte Gefahr in der AFC East, muss ich sagen, sehe ich nicht. Trotzdem ich mich auch letzte Woche natürlich vertippt habe mit der restlichen Saison, die Patriots noch spielen.
Ich ja auch.
Ja.
Es ist ja ein glückliches Zusammenkommen vieler Faktoren und die AFC East ist auf jeden Fall sehr, sehr gut momentan für die Patriots, dadurch, dass die anderen alle wirklich so ultra schlecht sind und ja, wirklich keine Gefahr ausstrahlen. Problem ist halt einfach nur die Homefield Advantage, die halt mehr und mehr in die Ferne rückt. Ich habe einen lustigen Artikel letztens gelesen, da ging es darum, wie wären die Patriots oder wie stünden sie heute da, hätten sie, ja, ihr seit Bill Belichick oder seit Bestehen der Patriots in einer anderen Division spielen müssen. Wenn
ich glaube, das hätte nicht so einen großen Unterschied gemacht.
Meinst du, wenn sie jetzt in einer Division wären, beispielsweise wie es die NFC South ist oder selbst die AFC North? Ich glaube, das wäre gerade in so einer Saison wie dieser Saison deutlich schwieriger. Klar, in den Jahren, in denen sie Super Bowl auch geholt haben, wäre das kein Problem gewesen, aber sie hatten ja doch schon häufiger dann einige Probleme, gerade auch gegen die Ravens, häufiger mal Probleme in der Vergangenheit, auch in Playoffs. Ich weiß es nicht, wie es insgesamt um die Patriots stünde, wären sie nicht in der AFC East oder Least.
Ja, ist natürlich immer schwer zu sagen, aber meines Erachtens reagiert Miami, New York und Buffalo immer stark auf die Patriots. Also man hat das wirklich gesehen, dass spätestens so ab 2008, dass die Teams, gerade auch die Jets, ne, in der Ära von Rex Ryan, was wahrscheinlich auch ein großer Grund war, warum sie ihn unter Vertrag genommen haben, gesagt haben, okay, Tom Brady, der spielt so gut im Passing-Game, da können wir nicht so richtig viel gegen machen, beziehungsweise wir müssen jetzt Druck durch die Mitte aufbauen, ne? Wir brauchen halt einen großen Pass-Rush und so weiter. Und dadurch glaube ich, dass die Patriots in einer anderen Division auch ähnlichen Druck aufgebaut hätten. Natürlich, wenn sie dann meinetwegen mit den Colts mit Indianapolis wieder in einer Division zusammengespielt hätten. Ich glaube, 2000 war Brady und Peyton, 2000 waren sie noch in einer Division, ne? Da waren die Colts, glaube ich, noch in der AFC East, oder?
War das noch 2000?
Oder war es nur 90? Ja, ich meine, dass Peyton Manning noch mal ein Jahr mindestens in der AFC East war. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Patriots auch auf die anderen Divisions einen entsprechenden Einfluss gehabt hätten. Vielleicht teilweise einen größeren sogar noch und vielleicht teilweise einen geringeren, aber ein Einfluss wäre da gewesen. Und ich glaube nicht, dass es am Ende so viel Unterschied gemacht hat. Und ich habe tatsächlich auch mal Zahlen gesehen, dass die AFC East oder dass die Patriots gegen die AFC East Gegner eine ähnliche Win-Quote haben, wie sie generell haben. Ja. Also dass sie da gar nicht großartig besser spielen innerhalb der eigenen Division. Was ja auch, ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, irgendwie die Patriots droppen irgendwie jede Saison irgendwie meistens ein Spiel in der Division. Ne? Also es ist sehr selten, dass sie die komplette Division sweepen.
Das zweite Spiel in Miami ist ja eigentlich standardmäßig vorprogrammiert für den Niederlage.
Ja, oder dann mal gegen Buffalo, wenn man dreimal drei First Downs in Folge laufen will oder so. Ja. Das ist dann vielleicht nicht das beste Beispiel dafür, aber es gibt es natürlich auch.
Ja, zurück zum Spiel.
Genau, zurück zum Spiel, bevor wir das noch irgendwie komplett vergessen. wir machen das ja immer mit Plus, Minus und Verletzt oder Good, Bad, Injured oder Top, Flop und Hop. Nee.
Außen Hui, Innen Fui?
Außen Hui, Innen Fui, ja. Ja, fangen wir mal mit dem Positiven an. Das ist wahrscheinlich relativ schnell abzuarbeiten.
Ja.
Ich tue mich relativ schwierig damit. Also insgesamt hat Jules eigentlich hat viele Targets bekommen, viele Bälle gefangen. Ja. Aber reicht das für Plus? In dem Spiel vielleicht schon, ne?
Ja, in dem Spiel schon. Ich meine, 12 Targets, 9 Receptions, 104 Yards, ein Average von 11,6, was sehr gut ist auch für Jules. Der hat ja auch sonst.
Punt Return hat er auch noch gehabt mit 15 Yards, der auch nicht zu einer unwichtigen Stelle kam.
Also er hat gemacht, was er machen konnte. Von daher kann man ihm auf jeden Fall einen Plus geben, ja, finde ich auch. Und damit ist er eigentlich der Einzige, zumindest aus der Offense in meinen Augen. Also Gordon hat einige Drops gehabt, der hatte auch genauso viele Targets, auch 12, aber nur 4 Pässe gefangen, 81 Yards, ist ja super, aber die Differenz zwischen Targets und Receptions ist halt einfach deutlich zu hoch. Viele davon kann man auch Brady ankreiden mit Sicherheit, aber er hatte, ja, wie gesagt, auch zum Beginn des Spiels diese Slant-Route,
ja, die durch seine ein paar Hände Drops bei.
Ja. Ja.
Also für schlecht würde es mir für Gordon nicht reichen, aber halt auch nicht für gut. Also der ist ja irgendwie so dazwischen anzusiedeln, meines Erachtens.
Ja.
Dann, weil ich dann irgendwie noch ein paar Beispiele sammeln wollte, habe ich dann noch Joe Cardona genommen.
Okay, du bist aber ganz tief in die Trickliste, ja, gegangen, ja.
In die vermeintlich unwichtigen Positionen hinein, der Longsnapper der Patriots.
Stimmt, musst du dazu sagen, das weiß nicht jeder, wer Joe Cardona ist.
Muss man auch nicht unbedingt wissen. Obwohl, wir haben doch neulich, haben wir doch über ihn gesprochen, im Zuge von irgendwie der Militärgeschichte und Belichick oder so. Hatten wir da nicht nochmal irgendwie seinen Namen gedroppt?
Ja, Joe Cardona.
Der ist ja aktiver Navy, ne? Soldat. Und ist eigentlich nur gerade freigestellt und muss deswegen nicht dienen. Darf in der NFL Profi-Football spielen.
Eigentlich und auch
vielleicht J-Mac in der Defensive?
J-Mac in der Defensive, ehrlich?
Ja.
Weil ja. Gilmore Island so ein bisschen eine Flut erreicht.
Ja, wenn ich jetzt aus der Defensive jemanden rausnehmen müsste, dann würde ich halt ihn rausziehen. Das ist so die Idee dabei, die ich hatte. Also ich weiß gar nicht, hat er überhaupt eine Completion zugelassen?
D-Mac?
Ja.
Er hat tatsächlich 4 das Tackles. Nee, ich glaube, er hat keine Completion zugelassen.
Ja, deswegen. Ja, ne?
Ja.
Ja, immer schön Christian fragen, dann weißt du Bescheid.
Aber aus der Defense würde ich halt, er war der einzige Standout für mich oder das einzige Plus generell war eigentlich nur Trey Flowers. Also der jetzt auch nicht auf dem Stat-Paper sondern so großartig auftaucht, aber er hat ein gutes Spiel gemacht, solides Spiel gemacht. Er ist der einzige Spieler, von dem du wirklich in einem Schlüsselmoment, wenn es ein Third Down ist, ein Quarterback-Pressure zumindest momentan erwarten kannst. Also ich hoffe ja schon gar nicht, oder ich erwarte schon gar keine Sacks mehr von der D-Line oder von dem Team selber. Also ich meine, den einzigen Sack, den sie hatten, war von Gilmore, glaube ich, ne? Obwohl, nee, sie hatten 2.
Ja, Roberts. Das war auch so ein Combo-Sack war das, ne?
Ja, Roberts hatte auch noch einen Sack, aber die einzigen Quarterback-Pressure ist wirklich in der Regel immer Trey Flowers und das war das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, okay, da muss ich sagen, hat die Defense einen Spieler gehabt und das war für mich Trey Flowers. Der Rest war unterirdisch.
Ja, war wirklich nicht schön. Wobei ich zwischenzeitlich das Gefühl hatte, ich meine, bis man ein Patriot-Spiel abschreibt, da muss ja schon einiges passieren, ne? Und scoremäßig sah es ja zum Ende der Halbzeit schon nicht mehr ganz so schön aus mit 10-24. Aber im Vorfeld, als es noch 10-17 stand, da war so eine kurze Phase. Ich glaube, da hat die Defense 2 Third Downs in Folge, sogar zum Teil erzwungen. Ich will nicht mal sagen, da funktioniert nicht, sondern auch wie gespielt. Und so der Moment, wo man so, jetzt kommt so der Moment, dann wird ein Field Goal geschossen, das Field Goal wird dann aber nicht mehr gemacht, dann kurz vor der Halbzeit und dann war Momentum wieder weg, ne?
Ja, also im Grunde genommen hat die Defense natürlich scheiße gespielt, aber die Offense hat dann nichts aus den Möglichkeiten gemacht, weil sie, wie du eben ansprichst, zum Ende der Halbzeit ein paar Möglichkeiten hatte, wieder ganz nah dran zu kommen, vor allen Dingen auch an ein das Ganze in ein One-Score-Game umzuwandeln und da haben sie wirklich so viele Probleme gehabt und Brady wirklich sehr, sehr enttäuschend gespielt, der sehr, sehr viele Sachen einfach nicht gesehen hat und der ist, glaube ich, ist ja nicht einer oder sogar vielleicht sogar der schlechteste Quarterback in der Liga momentan, wenn er geblitzt wird. Ich meine, ich habe da irgendwie so ein Stat gesehen.
Denn ich meine, ich habe das auch gesehen, aber ich habe das als 29. von 32. Also auf jeden Fall ist er da relativ weit unten dran. Dazu gibt es aber noch was Klarifizierendes. Die Patriots werden auch am wenigsten aller Teams in der Liga geblitzt. Nur 15% aller bei allen Pass-Attempts werden die Patriots geblitzt. Und das ist der schlechteste Wert. Der höchste Wert sind mit 30% die Browns. Also da ist ein ordentlicher Unterschied zwischen. Nichtsdestotrotz ist das ungewöhnlich, denn Tom Brady ist ja gerade immer, wenn es gegen den Blitz geht, so klassisch extrem stark da drin, das zu identifizieren.
Ja.
Und dann das halt auch auszubeuten, ne? Indem man dann einfach den Hot Read, meistens dann Edelman, direkt anwirft und damit dann halt die Defense einfach zerlegt. Ne? In diesem Spiel war es auch irgendwie echt wieder uncharakteristisch. Also mir gefällt das wirklich nicht, dass Gordon so der Bailout-Man wird und auch tatsächlich dann bei diesen Third-Down-Situationen, Third-Down-in-Middle oder Manageable, dann auch einfach tief an der Seitenlinie regelmäßig angeworfen wird, egal wie die Coverage ist. Und man einfach darauf vertraut, der macht schon ein Play. Mag vielleicht stimmen, dass er das häufig tut, aber halt auch nicht regelmäßig. Und das war auch irgendwie generell ein riesiges Problem, dass im Prinzip nur Gordon und Edelman überhaupt vorhanden waren für Brady. Also sonst hat er ja kaum jemand anders angeschaut.
Ja, das ist das Problem. Also das Problem ist, kaum jemand anderen angeschaut. Also wir hatten jetzt in diesem Spiel wieder drei klare Fälle, wo Chris Hogan weit, weit offen war. Er hatte diesen Double-Move gegen Malcolm Butler zum Beispiel, wo er weit offen war, das wäre ein Touchdown gewesen. Alles Dinge, die Brady nicht sieht. Und ich weiß nicht, ob er sie nicht sieht, weil er jedes Mal eigentlich denkt, ich muss meinen ersten Read treffen. Zumindest spielt er momentan so. Also er geht wirklich ganz, ganz selten, wenn er ein bisschen mehr Vertrauen in die O-Line hat, nimmt er auch den zweiten, dritten Read und guckt sich den zumindest nochmal an. Momentan ist es so, okay, der Spielzug geht auf Edelman, er wirft auf Edelman. Der geht auf White, er wirft auf White. Wenn die gedeckt sind, wirft er den Ball halt irgendwie dahin oder in Boden oder was auch immer oder wirft ihn weg. Oder er wirft ihn auf Gordon im ersten Read. Aber es fehlt halt einfach dieses, okay, Edelman ist nicht frei, Gordon auch nicht frei, Hogan. Also diese Progression, der geht da nicht mehr durch und der wirft quasi den ersten Read an und das ist halt meistens ein Problem, weil die gegnerischen Teams sagen halt, okay, Gronk ist nicht da, wir nehmen Edelman raus, wir nehmen Gordon raus und wir, ja, take our chances on James White und dann ist...
Ja, wobei auch er ja wirklich von einem Safety fast mehr durchgehen, weiß ich nicht, aber sehr viel von Kenny Vaccaro gecovert wurde. Das hat sich ja direkt im ersten Spiel, also im ersten Play abgezeichnet, ne? Da war das ja auch ein kleiner Swing Pass raus auf White und ich glaube, der ging dann direkt für -3 oder so und Vaccaro, der ist quasi schon auf ihn losgespurtet, bevor Brady den Ball quasi in der Hand hatte, ne? Also quasi Instant Snap und Vaccaro nimmt den Winkel halt auf White und macht halt ein perfektes Spiel dann in dem Moment, ne?
Ja. Also es ist wirklich, Brady ist total off, also momentan. Ja. Ich weiß nicht.
Liegt aber meines Erachtens auch daran, dass er viel Pressure abbekommen hat, ne? Deswegen war ich mit der O-Line und mit Kevin auch eben nicht so ganz so einverstanden, denn er ist auch Teil der Offensive Line und die Offensive Line ist, ja, also war halt einfach echt nicht schön. Es fängt auch damit an, diese Sneak-Entscheidung war auch extremst merkwürdig. Ne? Das war nicht ein Yard. Das waren meines Erachtens eher zwei Yard, als dass es ein Yard war. Und ich glaube, da ist er hinter Karras her und das hat dann am Ende auch nicht gepasst. Okay, das ist ein Play, aber tue mich da halt wirklich schwer mit. Und ich glaube halt schon, dass wenn Shaq Mason in der Line wieder drin ist, das macht schon einen Unterschied und auch mit den ganzen Verletzungen, die dann zurückkommen, aber ja.
Ja, ich bin auch kein, also gut, Ted Karras hat es okay gemacht, ist natürlich nicht Shaq Mason, aber Brady hat auch schon in der Vergangenheit mal mit nicht so guten O-Lines gespielt und er hat es irgendwie geschafft, aber...
Meistens nicht gut, na...
Bitte?
Wenn ich an 2015 zurückerinnerst oder so, da war dann die O-Line auch der Fatal Flaw am Ende, ne?
Ja, immer. Und aber der hat es auch geschafft, da besser zu spielen damit.
Na.
Also zumindest hat er es geschafft, das Spiel deutlich mehr den Stempel aufzudrücken, als er es momentan schafft. Selbst mit einer schlechten O-Line, weil er irgendwie so ein bisschen nachlässig wird und nicht mehr die Defense richtig liest, habe ich den Eindruck. Ich meine, es gab drei, vier Situationen, in denen haben die Titans relativ offensichtlich Pressure gezeigt an der Line of Scrimmage. Und das war der Look, den sie davor schon mehrfach genauso gezeigt haben. Und wo sie nicht quasi rausdroppen, sondern wirklich die Leute noch bringen, die an der Line stehen. Und Brady, ich habe das Gefühl gehabt, es gab sehr, sehr wenig Motion, um zu gucken, okay, wie spielt die Defense? Er hat sehr, sehr wenig dann geändert, also sehr wenig Audibles habe ich gesehen und dann holt er den Snap, also er beginnt den Spielzug und im Grunde genommen ist er direkt eigentlich schon verloren, der Spielzug, weil Brady schon so unter Druck ist, dass er sich dann irgendwie so halb wegduckt, den Ball wegwirft oder irgendwie den Ball 3 Meter über James White einfach wegwirft. Also wo ich mir denke, so okay, komm Brady, ey, das musst du doch sehen oder das hast du jetzt schon 379.000 Mal gesehen. Warum ist es jetzt ein Problem?
Vor allem hat er nach dem Super Bowl-Sieg auch noch gesagt, er hat jetzt, nichts kann ihn mehr überraschen, er hat alle Antworten zum Test, ne?
Ja,
das ist dann immer in diesen Momenten, denkt man sich immer so, ja, ich weiß nicht, ob du das vielleicht nicht hättest sagen sollen.
Nee, auf jeden
Fall. Ja, ich habe dazu auch was. Ich habe was gehört oder gelesen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dass die Titans wohl angeblich die Protection Schemes kannten von den Patriots. Das würde einiges erklären. Vielleicht kannten sie sie teilweise oder so. Das wäre etwas, ist natürlich dann schwer dem Coaching zuzulasten. Ne? Warum, wie kann das passieren, dass man die nicht irgendwie regelmäßig genug ändert? Ne? Oder sind die noch aus Zeiten von Vrabel irgendwie am Start? Oder sind sie vielleicht noch aus den Zeiten von Dion Lewis am Start? Ne? Vielleicht hat der ja quasi Informationen rübergebracht nach Tennessee, die die dann nutzen konnten. Und das andere, was ich auf jeden Fall auch noch bewerten wollte, nicht bewerten, sondern ansprechen wollte, ist, dass Brady doch einige Würfe auch nicht unter Pressure hatte, die deutlich off-Target waren. Also da fällt mir zum einen einen Third Down, weiß nicht, vielleicht 4 oder so Wurf auf White an, denn er relativ nah an der Seitenlinie links war, halbes Yard weiter als das First Down ungefähr. Aber der Ball von Brady ging irgendwie 3 Yards neben ihn out of bounds und dann natürlich dieser Wurf, wo Josh Gordon weggeslippt ist.
Ja.
Das war auch links. Schwer zu sagen, ob Gordon den bekommen hätte, wenn er nicht weggeslippt wäre. Aber der Ball sah so hoch aus, ne?
Ja, das war im zweiten Stockwerk. Ja, zu deinem ersten Punkt, es kann natürlich sein, dass die Titans das kannten. Würde jetzt kein gutes Licht auf jeden Fall auf Belichick und sein Team werfen, weil das ist im Grunde, dann wurde er mit den eigenen Waffen geschlagen, weil nichts anderes hat er gemacht in den Zeiten, als die Jets noch ein ernsthafter Gegner waren, dass er im Grunde um jedes Jahr irgendwann in der Saison irgendeinen rausgeworfenen Jets-Spieler unter Vertrag nimmt, zumindest mal für eine Woche vor dem Jets-Spiel, um dann so ein paar Insights wahrscheinlich zu bekommen. Da wurde er wohl mit den eigenen Waffen dann geschlagen.
Ja, doch, das kann man wahrscheinlich, davon kann man wahrscheinlich dann doch ausgehen. Ne?
Ja.
Ich würde ganz gerne noch einen schlechten thematisieren. Du kannst dir wahrscheinlich schon vorstellen, wen, ne?
Nee.
Nee?
Nee.
Was war mit Gilmore los?
Ja, toll, ist doch klar.
Ja.
Ja, gut, jeder kann mal ein schlechtes Spiel haben. Ich meine, wir reden jetzt seit.
Ja, aber das war kein schlechtes Spiel,
Woche
das war. 10? Das war. Ja, das ist irgendwie, also ein schlechtes Spiel reicht mir dafür nicht aus.
Ja gut, es war aber ein schlechtes Spiel.
Also eine Katastrophe.
Ja, also die Sache ist, wir haben die ganze Saison über, reden wir über, welche sind gut, welche sind schlecht. Gilmore ist eigentlich nie im Schlechten aufgefallen. Jetzt hat er eben sein erstes richtig schlechtes
Spiel. Jahres, da habe ich ihn, glaube ich, schon mal auf die schlechte Seite gesetzt.
Vielleicht einfach nur, weil
vielleicht
du von ihm mehr
erwartest
aufgrund des Vertrages oder
ja.
So. Aber
ja.
Jetzt, das war das erste, wo man wirklich sagen muss, miserables Spiel von ihm. Er wirkte auch wie eigentlich alle, relativ früh auch total desillusioniert und auch relativ wenig Spaß an der Sache. Und interessanterweise gab es überhaupt keine Änderungen in der zweiten Hälfte. Das war wie bei dem Jacksonville-Spiel, dass du gedacht hast, okay, jetzt gib denen die, 7, 8 Minuten Halbzeitpause und dann kommen sie zurück und haben vielleicht ein bisschen was geändert. Da war nichts der Fall. Also das ging
also,
rund um so weiter.
Corey Davis wurde 10-mal getargetet, hat 7 Receptions für 125 Yards und einen Touchdown.
Nicht alle gegen Gilmore.
Nee, aber fast. Also ich kann mich, glaube ich, an einen Spielzug erinnern, da war, glaube ich, McCourty auf ihm drauf. Aber ansonsten war immer Gilmore, glaube ich, dran. Und mindestens 2 Receptions waren dann auch noch, Completions eben, wo Davis zumindest so einen Step-Vorsprung hatte vor Gilmore und man sich gedacht hatte, okay, den hätte er wahrscheinlich auch noch gefangen. Ne? Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass jedes Mal, wenn Davis angeworfen wurde, er eigentlich den Ball hätte fangen können oder sogar vielleicht müssen. Und das ist eine Leistung. Also, aber naja, ich würde es halt darunter abstempeln, sagen, gut, in Ordnung, abwarten, was kommt und kommt noch einiges von der verletzten Bank zurück, von der Bench zurück. Da kann noch einiges besser werden, aber das ist, also, ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich so eine Phase bei den Patriots schon mal irgendwie erlebt habe in den letzten 8 Jahren, wo die einen schweren Start in die Saison hatten und dann so wirkten, als wenn sie sich gefangen hätten. Ne? Ich meine, sowohl Belichick als auch Brady reden ja immer davon, man weiß erst irgendwie im November oder Dezember, was für ein Team man dann tatsächlich hat. Jetzt haben wir November, Anfang November haben wir gedacht, nach dem Green Bay-Spiel, wir wüssten, was wir hätten. Und ja, das ist wohl definitiv noch nicht so. Jetzt haben wir die Bye Week und dann geht's gegen die Jets. Das sollte eigentlich ein ziemlich guter Aufbaugegner sein. Aber ja, was ist, wenn dann gegen die Jets so ein rausgezwungener Sieg dann am Ende bei rumkommt? Ne? So, wo stehen wir dann? Also es ist
23-17 oder so.
Ja, oder ja. Vielleicht noch knapper, ne? Vielleicht ein Field Goal oder so, ne? Oder
die Sache ist, wie die Bye Week kommt zum bestmöglichen Zeitpunkt. Also das Team wirkt nicht auf der Höhe, in allen Bereichen, Special Teams, Offense, Defense, weit unter dem, was wir ja erwarten können. Auch deutlich schlimmer noch, als man sich jemals hätte vorstellen können teilweise. Also ich meine, dass Brady irgendwie jetzt so ein Spiel 21 Completions bei 41 Attempts für unter 300 Yards, kein Touchdown, ein Rating von 70. Also ich meine, gegen die
ein Touchdown in den letzten drei Spielen hat er erworfen.
Das ist gruselig und man kann nur hoffen, dass diese Bye Week jetzt dazu beiträgt, dass sie sich da irgendwie finden und ein bisschen was machen. Und ich bin absolut bei dir, das Playcalling von Josh McDaniels ist diese Saison echt gut. Er hat natürlich auch Probleme durch die ganze Verletzung, aber es ist auch nicht so, es wirkt so durchschaubar und das ist irgendwie das, was mich so ein bisschen beängstigt, weil sonst war es von den Patriots eigentlich nie durchschaubar, was sie gemacht haben. Sie haben jedes Mal wieder irgendwie jedes Spiel neu die Schwäche der gegnerischen Defense angegriffen und damit sehr, sehr großen Erfolg gehabt. Jetzt ist es so.
Aber die ganzen Trickplays, die machen das doch extrem undurchschaubar.
Ja, was hatten wir? Wir hatten den Edelman-Wurf und jetzt den auf Brady im letzten Spiel. Das waren die Trickplays.
Diverse Flea-Flickers und gab es sonst noch was Trickplay-mäßiges?
Nee.
Ach ja, stimmt übrigens. Ja, das ist wieder eine recht unterhaltsame Geschichte gewesen. Ne? Der Super Bowl-Pass, der diesmal hat Brady ihn gefangen, aber ist danach leider so ein bisschen gestolpert und hat es nicht ganz bis zum First Down geschafft. Nicht ganz so optimal, aber am Ende hat es dann, glaube ich, doch geklappt. Ne? Dann gab es einen False Start bei 4th and 1.
Ja.
Und dann war es 4th and 6 und dann war es ein Swing Pass zu White, glaube ich. Der ist dann bis zur 2-Yard-Linie gelaufen. Ne?
Genau.
Also,
da hat Brady, doch. Als Brady den Pass gefangen hat, habe ich mir gedacht, wow, wie Cordarrelle Patterson hat er sich bei ihm abgeguckt.
Das habe ich mir auch gedacht.
Direkt über die eigenen Füße gestolpert.
Ja, Athletik, die lernt man. Also gehört das nicht eigentlich zur Pliability, zur Dehnbarkeit dazu, dass man irgendwie auch runterlaufen kann? Na, vielleicht nicht unbedingt, aber. Naja, Marcus Mariota hat es ein bisschen imposanter vorgezeigt, denn er hat bei demselben Spielzug dann, glaube ich, 15 Yards am Ende rausgeholt, bei 2nd and 8 oder so. Ja. War auf jeden Fall eine ähnliche Situation. Ach ja, stimmt, da haben wir noch den Soundbite von Mike Vrabel. Der wurde in der Pressekonferenz nämlich danach gefragt.
Before you pulled that plug, you had a double reverse pass. What goes through your mind when that play
comes? Well, I wanted to see if it looked any better than there, so.
And did Marcus catch it better than Tom did?
He got up quicker than Tom did, I know that.
Mike, is that your call or Matt's call?
Well, you know, that's been in for like a lot of, everybody's got a million gadgets. And so, you know, we look at plays that we like and, you know, guys are making suggestions and, you know, if we get the look that we like and, you know, it gets called.
Ja,
das halte ich jetzt natürlich für nicht so ganz so realistisch, dass es nur von der Spielsituation abhängt, dass man einen Playcall called und das war schon eine gewisse Art des Tauntings vielleicht sogar oder Bill Belichick so ein bisschen die Nase reiben. Vrabel war ja immer schon eher so ein Spieler, der ein bisschen mehr outspoken war. Aber insgesamt muss ich sagen, konnte ich dann über die Situation doch lächeln, muss ich sagen. Also es hat mich nicht so persönlich angegriffen.
Das war ein Moment, du hast dich ja deutlich mehr aufgeregt über das Spiel. Das war ein Moment bei mir, wo ich mich tierisch aufgeregt habe.
Echt?
Am Bildschirm, weil ich mir gedacht habe, oh come on, du hast jetzt zum zweiten Mal spielst du diesen Spielzug als erstes Team in einem Spiel und kriegst es ja halbwegs gebacken, diesmal zumindest. Dann kommt das andere Team, spielt den gleichen Spielzug im Grunde genommen im kommenden Drive und du bist null vorbereitet. Da habe ich mir gedacht, was ist das für ein scheiß Coaching? Also da musst du doch gerade wenn du dann in so einem Spiel bist, die Titans liegen vorne, haben Oberwasser, fühlen sich gut etc. Ähnlich wie die Eagles im Super Bowl, da musst du sagen, Leute, passt auf, auf den, wie auch immer sie es dann nennen, Philly Special, whatever, den Doppelpass. Passt drauf auf. Die Möglichkeit besteht jetzt mehr als vorher, dass sie das spielen, einfach nur, um uns unter die Nase zu reiben. Und wenn wir eins nicht wollen, dass sie mit diesem Spielzug Erfolg haben. Keine Ahnung, meinetwegen läuft Dion Lewis dreimal für einen First Down, aber nicht so. Und da habe ich mir so gedacht, so ey, come on, also wenn du das selber auspackst und gerade so mit so einem stolpernden 41-jährigen Quarterback 6 Yards rausholst, dann pass im nächsten Drive auf, dass es dir nicht passiert, dass das andere Team das deutlich besser macht. Und was passiert? Ja. Super offensichtlich. Vor allen Dingen der Spielzug bei den Titans hat in meinen Augen etwas länger gebraucht, um dass er entwickelt wird. Und da sind dann zwei Patriots-Verteidiger, die auf den, wer war es, Davis, der den Ball geworfen hat?
Ich kann es mal eben schnell nachschauen, aber... Ich weiß es nicht
sie
mehr.
Laufen dann zu zweit auf ihn drauf und Mariota läuft in ihrem Rücken. Jennings läuft in ihrem Rücken davon, wo ich mir gedacht habe, so, oh mein Gott, also das ist Coaching, das darf eigentlich nicht passieren. Und eigentlich passiert das auch nicht bei Bill Belichick. Da war ich angepisst.
Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich das Spiel schon so ein bisschen abgeschrieben und mich damit so ein bisschen abgefunden. Und war dann wahrscheinlich deswegen, konnte ich dann so ein bisschen über mich selbst lachen, ne? Also in Anführungsstrichen. Mhm. Mit mir selber hat das natürlich nicht so viel zu tun, aber. So ein bisschen Selbstironie vielleicht, denn Brady ist halt, nicht der agilste eine.
Nee.
Das hat noch zu einer weiteren Kontroverse, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann, aber einer interessanten Aussage, zumindest von Dion Lewis geführt, der zum einen nach dem Spiel gesagt hat, das hat man davon, wenn man kniepig ist, und cheap, kniepig.
Ja,
geizig, ja. Das war das eine. Und das andere, was er gesagt hat, ich musste nichts beweisen, ich weiß, dass ich spielen kann. Ich musste nur mein Team wissen lassen, dass diese Typen schlagbar sind. Ne? Ich kenne die Leute und wenn du physical bist, also wenn du körperlich spielst, hart spielst und die das spielen lässt, dann fallen sie zusammen wie ein Kartenhaus ungefähr. Dion Lewis hat was zu melden gehabt.
Ja, ein bisschen, vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, muss ich sagen, von Dion Lewis. War er wahrscheinlich enttäuscht, dass die Patriots ihm keinen Vertrag gegeben haben. Er hätte aber auch wissen können, dass die Patriots generell keinem Running Back so einen Vertrag geben, wie die Titans es ihm gegeben haben. Und man muss auch sagen, sie haben an ihm festgehalten. Sie haben seine Karriere überhaupt erstmal wieder reanimiert. Als er zu den Patriots kam, war er davor nämlich eigentlich schon von vielen, vielen Teams abgeschrieben. Dann ist er nochmal zurückgekommen, hat mit den Patriots eine gute Saison gespielt, hat sie aber auch nie wirklich, muss man sagen, zu richtigem Erfolg geführt. Also er hatte in den Super Bowls dann eigentlich nichts mehr zu melden. Hatte er, glaube ich,
auch. Er war dann auch verletzt, zumindest angeschlagen.
Ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass er 3 Jahre bei den Patriots den Rushing Record geholt hat und dann haben die Patriots gesagt, so, ja, sorry, weg mit dir. Er hatte eine großartige Saison in seinem ersten Jahr, dann hat er sich verletzt und danach war er okay-ish, aber nicht, dass
schön,
man ihn...
Schön, das ist dabei, sehr schön. Ja. Ja, würde ich eh nicht sagen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass er den Patriots seine Karriere komplett zu verdanken hat, aber es ist schon... Es ist ja auch ein Geben und Nehmen, ne? Das kommt ja auch dazu. Es ist ja nicht so, dass die Patriots dadurch nichts bekommen hätten und das aus ihrer Kindness heraus gemacht haben. Es wäre schon sicherlich schwierig geworden, denn bei den Patriots hatte er das waren 6, 7, 8 Wochen, die er da gespielt hatte zu Beginn der Saison, die ja wirklich magisch waren, wo er so viele Verteidiger hatte mal aussteigen lassen. Das sah wirklich richtig schön aus und so ganz so gut ist er nicht wieder zurückgekommen, aber das hat ihm jetzt seine 20 Millionen über 4 Jahre eingebracht bei Tennessee. Die soll er auch verdienen. Ich finde es auch okay, wenn er so ein bisschen Trash-Talk betreibt, aber auf die Art und Weise, das finde ich schon ein bisschen übertrieben, denn man darf auch nicht vergessen, die Prognose nach dem Sieg der Titans über die Patriots sieht für die Titans deutlich schlechter aus, was die Saison angeht. Und ich würde auch sagen, für die Folgenden, als es für die Patriots aussieht. Ne?
Ja, absolut.
Ja. Also das ist so, aber das ist ja häufig so, dass die Spiele gegen die Patriots dann für viele Teams der saisoninterne Super Bowl sind. Und die Patriots feiern halt in der Regel einen echten Super Bowl, zumindest eine Teilnahme.
Hoffentlich dieses Jahr. Ich bin schon runter vom Super Bowl-Sieg zur Teilnahme.
Ja, es wird halt schwierig, denn die Bye Week ist mittlerweile durchaus in Frage. Ne? Also es wird, es liegt immer noch in der eigenen Hand, aber First Round Buy ist noch machbar. Die Frage, was ist mit KC? Jetzt spielen sie am nächsten Montag nicht mehr in Mexiko, sondern dann in LA gegen die Rams. Ich denke, dass sie das gewinnen werden. Könnte es mir gut vorstellen. Mhm. Und wenn sie das gewinnen, dann glaube ich nicht, dass sie noch zwei Spiele droppen und die Patriots vor allen Dingen alle Spiele dann auch noch gewinnen. Denn zumindest Minnesota und Pittsburgh sind noch zwei schwere Spiele. Minnesota wenigstens zu Hause, Pittsburgh dann in Pittsburgh. Pittsburgh ist jetzt auch nicht unbedingt ein Angstgegner von den Patriots, aber es sind nochmal zwei schwere Spiele und bei der Leistung, die die Patriots jetzt letzte Woche gemacht haben, würde ich mich jetzt echt schwer tun, die Prognose von letzter Woche aufrechtzuerhalten.
Ich glaube noch dran, also ich sage immer noch, sie gewinnen von jetzt an, es wird ja auch immer leichter, weil es immer weniger Spiele werden, ich sage trotzdem, sie werden von jetzt an alle Spiele gewinnen, weil ich einfach nicht, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass innerhalb von einer Saison Bill Belichick und vor allem Tom Brady so dermaßen abbauen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also es gibt für beide Personen,
auch noch nicht dran.
Es gibt so viele Sachen, die man beiden ankreiden kann, was in den letzten Jahren immer so gut gelaufen ist, was auf einmal nicht mehr gut läuft. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie das nicht wieder zusammenbekommen und ja, keine Ahnung, da bin ich vielleicht ein bisschen anders als der durchschnittliche Boston-Fan, der eigentlich nur happy ist, wenn er unhappy sein kann. Ich bin eigentlich noch relativ zufrieden und denke mir, okay, komm, die reißen das Ruder noch rum. Ich glaube, dass Kansas City den ersten Seed holen wird. Ich glaube auch, dass sie gegen LA gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, höchstens nochmal ein Spiel gegen, vielleicht gegen Chargers oder so, dass sie nochmal droppen. Aber ansonsten keins mehr. Und ja, dann haben sie den ersten Seed und die Patriots tun gut daran, zumindest bis sie dann gegen Kansas City wahrscheinlich spielen müssen, zu Hause spielen zu können.
Ja, ja, oder vielleicht sogar über die Wildcard zu gehen, ne? Also es ist durchaus eine Möglichkeit, ne? Dass du, beziehungsweise nicht über die Wildcard, aber über das Wildcard Weekend quasi als Third Seed dann zum Beispiel.
Und ja, aber welches Team soll den Second Seed holen? Pittsburgh?
Pittsburgh. Ja, die catchen jetzt gerade Fire und zünden auch Le'Veon Bells Sportschuhe an in der Kabine.
Unglaublich.
Also wie hätte der jemals zu diesem Team zurückkehren sollen, ne?
Das ist unglaublich.
Kurze Erklärung, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Le'Veon Bell hat sich jetzt doch entschieden, das ganze Jahr auszusitzen. Und als das bekannt wurde, haben die Spieler der Pittsburgh Steelers quasi alle Habseligkeiten, die Le'Veon Bell noch in seinem Lockerroom hatte, das waren wohl vornehmlich Schuhe, geplündert und unter sich aufgeteilt. Also ich weiß nicht, ob sie sich auch angezündet haben, das glaube ich eher nicht.
Aber also, das passt da gerade zu dem Bild. Ich fand die Story so bizarr, also Millionen Dollar schwere NFL-Spieler plündern den Locker von Le'Veon Bell und teilen die Schuhe untereinander auf? Also wo sind wir denn? Sorry, aber A, passt das
gratis,
niemandem?
Gratis.
Ja, yeah. Das war bestimmt mal, war bestimmt hier Pouncy, der hat die Ball-Brigade angeführt.
Okay, ja, das war in der Tat, Pittsburgh halt und wir wissen ja alle, was wir von Mike Tomlin halten wollen.
Swaggy, so Swaggy Tomlin. Ich habe jedes Mal den Eindruck, dass es ihm am wichtigsten ist an der Seitenlinie, dass er der ist mit dem größten Swag. Also Sonnenbrille, irgendwie eine ziemlich weite Sporthose, so Baggy-Style-mäßig, Hände in den Jackentaschen, coolen College-Jacken-Style, der Pittsburgh Steelers, Merch, whatever. Und dann läuft er da immer rum und nickt irgendwie, als würde er Musik hören auf den Kopfhörern. Ich weiß nicht, ich kann ihn irgendwie nicht mehr so wirklich ernst nehmen, Mike Tomlin.
Ja, es geht mir auch schon länger irgendwie so. Also ich finde nicht, dass er ein besonders guter Head Coach ist. Aber ich glaube auch, es ist halt wirklich schwierig, selbst jemanden von der Qualität von Tomlin überhaupt in der Liga zu bekommen. Also ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr schwer, einen sehr guten Head Coach irgendwie an den Start zu kriegen. Deswegen muss man da differenzieren. So ein bisschen wie mit dem Elite-Level. Also wo du dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Quarterback zum Elite-Rang hinzuzählst, zähle ich dann in der Regel nur so 3, vielleicht 5 oder so.
Ja, ich weiß.
Okay, eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch aus dem Spiel, vom Spielverlauf raus besprechen. Und zwar ist das Special Team mal wieder gewesen. Mhm. Ich habe jetzt leider nicht die Average Drive Starting Position der Titans zur Hand. Aber sie waren in der Regel sehr gut. 40, plus 40 fing es an. Das war direkt der Kickoff-Return, direkt zu Beginn des Spiels. Ein sehr kurzes Feld. Nee, doch. Plus 40, ja. Danach an der eigenen 22-Yard-Linie, gut, das war jetzt nicht überragend, dann aber 49 plus 49 bei den Patriots und nur, ja, also sehr erstaunlich gut insgesamt. Also der Schnitt dürfte sicherlich bei ja, so 35, 40 liegen oder so. Also das ist echt eine Sache, da ist ja auch das ganze Jahr über schon schlecht. Ne? Und bei Belichick wurde jetzt auch in einem Interview oder irgendeiner Pressekonferenz oder wie auch immer darauf angesprochen und er wurde gefragt, ob die neuen Kickoff-Regeln quasi dafür mitverantwortlich sind und das hat er relativ weggewischt. Es ist auf jeden Fall schon bezeichnend, dass die Patriots jetzt den zweiten Linebacker im Prinzip unter Vertrag genommen haben, der halt so ein Core-Special-Teamer ist und zwar mit, lass mich kurz schauen, Wayman Humber wird die Nummer 50 tragen und wahrscheinlich nicht viel in der Defense eher für Special-Team verantwortlich sein.
Absolut, ja. Nachdem sie ja Marquise Flowers rausgeworfen hatten, jetzt Grissom rausgeworfen hatten, eigentlich auch Core-Special-Teams-Player, von denen man wohl mehr erwartet hatte. Ja, es ist strange. Deswegen sagte ich ja vorhin auch, es gibt eben auch viele Bereiche, wo man sagen kann, okay, da ist Bill Belichick irgendwie auch nicht so wirklich das, was man von ihm erwartet hat oder auch erwarten kann. Ich frage mich manchmal, ob sie auch zu viele Chancen nehmen im Special Teams. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass sie irgendwie versuchen, mit der Brechstange da was zu machen. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, oder zumindest jetzt auch vor dem Tennessee-Spiel, lass Gostkowski jeden Ball in die Endzone schießen für ein Touchback. Also weiß nicht, dieses Game von 3, 4, 5 Yards, was du vielleicht mit einem kürzeren Kick erreichen kannst, steht einfach nicht in einem Verhältnis zu diesen 30, 40, 50 Yard Returns, die wir in jedem Spiel mindestens einmal sehen, diese Saison. Und dann frage ich mich. Kann
man definitiv so sagen, ja.
Und dann frage ich mich halt auch, kann Gostkowski momentan überhaupt jedes Mal in die Endzone kicken? Ich weiß das auch nicht.
Das glaube ich schon. Also, was ich auch mal gehört habe als Theorie, dass es halt schon quasi reingeprügelt werden soll. Dass man schon schaut in Richtung Playoffs und dann in Winterbedingungen, ne, wenn halt wirklich Wind herrscht und es extrem kalt ist und dann aufgrund der Kälte der Ball natürlich weniger Druck in sich drin trägt. So ein bisschen Ideal Gas Law hin.
Ja.
Nein, aber dass das so ein bisschen so eine Vorbereitung darauf ist, ne? So, das muss gelernt werden, wir werden es irgendwann später brauchen, wenn es noch wichtiger ist. Und ja, wir haben es ja eben auch schon angedeutet, ne? Die Playoffs werden am Ende stehen. Und ja, aber ich finde, das ist schon, ja, es ist halt schon die Frage, ob man sich irgendwann am Ende mal fragt, so gut, irgendwie cut your losses und sagt, okay, das funktioniert dieses Jahr halt nicht, ne?
Nee, absolut nicht. Also, ich meine, es gibt genug Beispiele jetzt dieses Jahr.
Ja. Wir haben noch gar Slater wirkt auch nicht mehr ganz so souverän, wie es in den letzten Jahren getan hat. Der scheint auch auf seinem letzten Bein unterwegs zu sein.
Slater ist halt so ein bisschen, jetzt wird so ein bisschen so zur Galionsfigur des Teams eher, als dass er wirklich sportlich noch was reißt. Haben wir über die Injured eigentlich noch gar nicht gesprochen, ne? Good, bad haben wir eigentlich ja abgearbeitet, Injured.
Vielleicht nur kurz angerissen, ich weiß es nicht.
Ja, wir hatten ja über Marcus Cannon gesprochen, Trent Brown gesprochen, wo ich schon gedacht habe, ach du Scheiße, zu einem Zeitpunkt waren, glaube ich, beide einmal raus. Julian Edelman hat das Spiel dann verlassen, als es eigentlich auch schon längst verloren war. Da gab es ja dann die Stimmen, dass er jetzt keine wirklich große Verletzung hat am Knöchel, sondern wahrscheinlich wäre, wenn es ein Playoff-Spiel gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich auch
weiter. Er hatte die ganze Saison oder die letzten Wochen über immer wieder ist auf dem gelandet mit einem Foot- bzw. Ankle-Problem und das schien jetzt wohl wieder aufgekommen zu sein. Es ist, glaube ich, der andere Fuß, den er sich mal gebrochen hatte, also nicht der, den er sich mal gebrochen hat vor 2 Jahren oder so, oder war es? Ne, es muss schon vor 3 Jahren gewesen sein, glaube ich, ne?
Nee, ich meine vor 2 Jahren, als er dann zurückkam gegen die Kansas City Chiefs in den Playoffs. War das nicht das Jahr?
Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Das war halt auch die Befürchtung, die ich dann direkt nach dem Spiel hatte, so, oh, fuck, was ist, wenn er sich jetzt wieder was am Fuß gebrochen hat? Das wäre nämlich, es könnte ein Karrierebeendungsding auch dann schlussendlich am Ende sein, ne? Weil man damit sicherlich immer so ein bisschen Quickness verliert, aber das scheint wohl nicht der Fall gewesen zu sein. Jetzt wird er möglicherweise nach der Bye Week gegen die Jets schon wieder ready sein. Ich glaube nicht, dass er gegen die Jets spielen wird, denn man wird ihm da sicherlich nochmal eine extra Woche geben. vielleicht auch Gronk und
die Frage, okay. Ja, nee, ich weiß es nicht. Also du kannst beide eigentlich, du musst beide spielen.
Ja.
Du musst jetzt jedes Spiel gewinnen. Ja. Du musst den Druck auf Kansas City zumindest ein bisschen aufrechterhalten.
Ja. Sehe ich ein bisschen anders. Ja. Also ich würde es eher so sehen, sagen, okay, der First Seed ist eh weg. Der Second Seed wird möglicherweise zwischen Pittsburgh und den Patriots entschieden. In Woche 15 ist das, glaube ich, ne?
Mhm.
Ansonsten, klar, Houston, da hast du den Tiebreaker drüber. Also sprich, im Moment haben beide gleich viele Niederlagen.
Ja, Houston stellt ja jetzt kein Problem dar. Also die werden auch mindestens noch zwei Spiele verlieren. Houston.
Ja, spielen in der Division ja auch, die sneaky good ist. Das ist schwer einzuschätzen, ne? Denn Indy ist auch so ein bisschen im Kommen.
Indy ist richtig gut drauf.
Ja.
Eric Ebron, wer hätte das gedacht, der Tight End, den hätten die Patriots sich auch holen können.
Ja, aber der blockt nicht, das zählt nicht.
Ja gut, das hat der gute alte, nicht gute alte, Aaron. Der verstorbene Aaron Hernandez auch nicht gemacht, wirklich gut.
Ja. Nee, aber ich finde halt schon, also der zweite Seed ist halt auch in doubt, ne? Also Pittsburgh hat im Moment sogar eine Niederlage weniger, beziehungsweise das Unentschieden halt, ne?
Mhm.
Und ja, du darfst nicht gegen Pittsburgh verlieren und darfst dir aber auch nicht mehr Niederlagen. Also, und die Bye-Week ist schon nicht ohne. Die ist schon nicht ohne, ne? Und deswegen.
Ja, sind 60 Minuten, in denen du auf jeden Fall keinen deiner Spieler durch Verletzungen verlieren kannst, das Playoff-Spiel.
Ja, und selbst wenn du ein 80% Favorit bist, ne, gibt es halt zwei Spiele von 10, die du verlieren könntest. Und das könnte dann nochmal so ein Tag sein, ne? Wo dann einfach Dinge zusammenlaufen oder wie auch immer. Ja, du hast schon recht, eigentlich. Ja, aber ich schätze die Jets irgendwie auch so ein bisschen so ein, als wenn sie irgendwie eingepackt haben. Die haben die Saison. Aber gegen die Patriots können sie dann wieder rausholen, die Sache, ne? Und sagen so, komm, jetzt, wir können nichts mehr reißen, aber denen können wir noch die Suppe versalzen, so.
Ja, so ungefähr.
Ja, es ist keine komfortable Situation.
Nee.
Es ist wirklich nicht.
Absolut nicht.
Und wenn Jules jetzt tatsächlich ein Spiel ausfällt, danach das Spiel gegen die Vikings, das sicherlich leichter ist, als ich das vor der Saison gedacht hätte. Tendenziell, aber vielleicht in dieser Situation selber, denn weil die Patriots selber halt schlechter sind.
Schwer. Ja. Also ich glaube, sie werden gegen die Jets spielen, sowohl Jules als auch Gronk. Wenn beide nicht spielen, würde ich mir sehr, sehr große Gedanken machen.
Könnte einfach auch ein Laufspiel werden, ne? Dass du einfach.
Ja, danke, das hatten wir oft genug und momentan haben wir aus, abgesehen von Sony Michel, der selber noch nicht bei 100% ist, auch niemand, der auch annähernd Ground and Pound spielen kann.
Cordwell?
Ja, Cordell Patterson, ja, vielleicht fragen wir auch Nate Ebner, ob er noch mal ein bisschen Running Back spielen möchte oder James Devlin.
Joe Cardona.
Ja. Also genug.
Devlin, seinen ersten Touchdown seit irgendwie Ewigkeiten, ne?
Ja. Ja. Und nicht erfangen.
Ja, darf auch nicht unter mir bleiben. Ja, es ist wirklich keine komfortable Situation. Also es gibt noch genug Grund zur Hoffnung, meines Erachtens. Viele, viele Gründe. Aber halt auch viele Gründe, Sorgen zu haben. Und ein Thema, was man viel im Boston Sports Talk Radio gehört hat, ist Brady über die Klippe gefallen.
Ja gut, ich meine, diese Story hören wir jetzt seit 3 Jahren.
Seit 8 oder so, ne?
Ja, wann fällt er von der Klippe? Jetzt ist er von der Klippe gefallen. Seit dem Kansas City Spiel in 2014 ist er eigentlich schon runtergefallen. Dann kam er zurück und es braucht halt ein Spiel und es muss halt vielleicht nicht unbedingt gegen die Jets, sondern vielleicht meinetwegen gegen die Vikings dann da die Woche drauf sein, in denen er dann so spielt wie damals gegen Cincinnati, so dass du dann wieder sagen kannst, okay, war halt irgendwie alles ein bisschen schwierig und Verletzungen etc. pp. Er ist nicht drüber über die Klippe, das auf keinen Fall, das glaube ich nicht. Es sind halt viele Faktoren, die momentan zusammenspielen. Offensive Line spielt schlecht, er ist total unter Druck, hat keine Zeit. Die Defense hilft ihm in fast kaum einem Spiel dieses Jahr. Selbst in den Siegen gegen die großen Teams, also Green Bay kann man ja nicht mehr wirklich ernst nehmen als großes Team momentan. Dann Kansas City, da hat es die Defense ja auch noch fast noch versaut am Ende, weil sie in der zweiten Halbzeit einfach gefühlt 50 Punkte zugelassen haben. Also er muss auch mal so ein bisschen Hilfe bekommen. Und die ganzen anderen Quarterbacks, die halt nicht so schlecht dastehen wie Brady momentan, die haben halt insgesamt mehr Team-Effort. Oder sie bekommen mehr von ihren anderen Units und von ihren Receivern. Und Von daher, Brady ist nicht über die Klippe, das wäre viel zu leicht zu sagen. In einem Team, in dem 11 Leute auf dem Feld stehen, sowohl in der Defense, Special Teams und auch in der Offense, zu sagen, okay, Brady ist über die Klippe gefallen.
Ja, nee, das denke ich auch. Also es könnte sein, dass er drüber gefallen ist. Es ist aber einfach für mich noch viel zu früh, das zu diagnostizieren. Also das, würde diese Saison meines Erachtens auch noch nicht reichen, denn man darf auch nicht vergessen, Josh Gordon ist im Laufe der Saison dazugekommen und man merkt schon, dass da so teilweise auch noch ein bisschen Kommunikationsprobleme vorherrschen. Offensive-Line-Probleme, die dann am Ende auch immer mal wieder kamen, die eigentlich, auch wenn wir sie oft gelobt haben, ne, aber es gab immer schon so ein bisschen Pressure-Probleme. Mhm. Ne? Also man könnte auch irgendwie... Ja, ist schwierig. Aber ich wäre auch noch weit davon entfernt, das jetzt festzustellen. Ich denke, er wird nächstes Jahr auf jeden Fall auch noch spielen, oder?
Ja, ich denke da. Also ich gehe voll davon aus.
Auch wenn er jetzt einen Super Bowl gewinnt? Das ist eine gute Frage, ne?
Das ist eine gute Frage, ja, weil das wäre der optimale Zeitpunkt, um zurückzutreten, aber ich glaube es nicht.
Ja, ich weiß es nicht. Es ist auch einfach so schwer wieder abzuschätzen, ne? Wie sauer ist Giselle tatsächlich? Die hat ja häufig angedeutet, dass sie gerne wollen würde, dass er in den Ruhestand geht, um dann irgendwie gemeinsam auf Costa Rica oder in Costa Rica zu surfen oder was auch immer man dann tut in seiner Freizeit, um mit den Kindern groß zu werden. Was ja auch verständlicher Wunsch ist, definitiv, aber er hat halt selber dieses Feuer in sich drin und ich glaube, das ist noch nicht weg, obwohl er doch manchmal doch ein bisschen angepisst wirkt. Ne? Also manchmal habe ich das Gefühl, wenn man seine Würfe so sieht, dass du denkst, ach komm, scheiß drauf, einfach weg mit dem Scheißball.
Ja, absolut. Ich glaube es auch.
Ja, jetzt haben wir, ich hoffe, ich habe das nicht mitbekommen, aber so ein paar technische Probleme gehabt in der Folge. Wahrscheinlich habt ihr das ein bisschen mitbekommen. Also dementsprechend machen wir jetzt besser auch nicht unbedingt so viel noch weiter. Packen es jetzt hier ein und schicken Brian Hoyer ins Feld.
Der ein gutes Spiel hatte, 90er-Rating.
Ja, besser als Brady. Ich glaube tatsächlich, war es nicht sogar auch so, dass es vier Spieler gab, die ein besseres Quarterback-Rating hatten als Brady.
Ja, muss ja.
Also sowohl Jules, als auch Mariota, als auch Hoyer und wer war nochmal der den Ball für Jennings. Die Titans?
Jennings 118, Mariota 125, Brian Hoyer 95, Julian Edelman 91, Tom Brady 70.
Ja, das könnte durchaus auch ein erstes Mal gewesen sein, dass vier Spieler ein besseres Quarterback-Rating hatten als Tom Brady. Wäre mal interessant nachzugucken.
Für ein anderes Mal.
Ich hoffe, ihr konntet die Folge trotzdem ganz gut genießen, wenn es hier schon wieder die Oscar-Musik im Hintergrund anfängt und mich von der Bühne runter wischt. Mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, als euch eine schöne Woche zu wünschen und in der Bye-Week natürlich fürs Team zu arbeiten. Bis dahin, ciao!